Ganze Dörfer wurden zu Quarantänezonen. Dazu wurden hunderte Schulkinder und Rita-Mitarbeiter zu Dutzenden nach Hause geschickt. Tausende Menschen wurden schon geimpft und noch immer kein Ende in Sicht. Im Gegenteil, es gibt schon wieder Verschärfung. Und das ist jetzt keine Zustandsbeschreibung der aktuellen Corona-Pandemiesituation, sondern bezieht sich auf das Jahr 1962, auf den Landkreis Monschau in der Eifel. Anfang 1962 erschütterte eine Pockenepidemie Monschau. Wie unter einem Brennglas erlebten die Menschen in dem Landkreis, was wir zurzeit weltweit erleben. Der Autor Steffen Kopetzky erzählt in seinem neuen Roman mit dem Titel Monschau, wie das damals war, wie die Menschen mit der Epidemie umgegangen sind und wie sie Herr der Lage geworden sind. Steffen Kopetzky ist bei uns. Guten Tag.
Ich grüße Sie ganz herzlich.
In Ihrem Roman finden sich viele Parallelen der Pockenpandemie im Kreis Monschau, damals zur heutigen Corona-Pandemie. Wie ist es Ihnen da beim Schreiben ergangen? Haben Sie diese Parallelsituation häufig im Hinterkopf gehabt?
Eigentlich permanent. Der Roman ist ja während des ersten Lockdowns entstanden im Sommer 2020. Für mich war das auch eine Methode, mit den Ereignissen, mit den Veränderungen, mit den Entwicklungen in unserer Gesellschaft dann eben parallel umzugehen, indem ich es immer spiegeln und reflektieren konnte durch diese kleine Epidemie im Altkreis Monschau, sodass sich die eine in die andere übersetzt hat. Für mich war es also ein Erkenntnisinstrument, wenn man so möchte, die Arbeit an dem Roman, und hat mir auch geholfen, meine eigenen Ängste so ein bisschen in den Griff zu bekommen und eben immer wieder zu reflektieren. Und das ist ja auch ein Ziel von Literatur, Aufklärung zu betreiben, denn nichts macht mehr Angst als Nichtwissen. Ich habe da sozusagen so ein bisschen gelernt, meine Ängste auch in den Griff zu bekommen.
Die Pocken wurden damals durch einen Monteur aus Indien nach Monschau eingeschleppt. Das klingt jetzt gespenstisch aktuell. Das heißt, schon damals war die Epidemie eine globale Angelegenheit, so eine Art Vorreiter für heute. Jetzt ist sie ja noch globaler geworden.
Das Corona der damaligen Zeit, der 50er, 60er Jahre, waren eben die Pocken. Der Hintergrund ist ja der, die Pocken haben im Mittelalter ungefähr die Pest als tödlichste Infektionskrankheit abgelöst gehabt. Es starben also zum Beispiel eben im 20. Jahrhundert alleine geschätzt 300 Millionen Menschen weltweit noch an den Pocken. In den letzten 100 Jahren ihres Bestehens waren es 500 Millionen Opfer. Also das heißt, die Pocken waren eine weltweite Pandemie, die tödlichste Infektionskrankheit. Nur im Westen, also in Europa, Nordamerika, auch in der Sowjetunion, war es dann eben gelungen, die Pocken mit Hilfe der Impfung zurückzudrängen. Dann aber trat die wirtschaftliche Globalisierung, die es ja schon auch seit vielen Jahrhunderten gibt, in eine neue Phase ein. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann eben die Zeit des Massenflugzeitalters, wenn man so möchte. Also die Menschen sind eben dann plötzlich auch massenhaft geflogen, und tatsächlich brachte dieser vermehrte, verstärkte Austausch, diese vermehrte Reise dann eben auch Krankheiten, die eben in Europa schon eigentlich weg waren, wieder zurück. Unter anderem eben die Pocken, die eben im Süden der Welt, speziell in Indien auf dem Subkontinent und in Afrika, eben immer noch verheerende Wirkungen zeitigte. Und es ist also ein Frühkapitel darüber, dass wirtschaftlicher Austausch und Flugverkehr eben auch die Menschen zusammenwachsen hat lassen, damals schon, aber auch nicht bloß im Positiven, sondern auch in den Gefahren.
Wie ging man denn politisch damals damit um? Also welche Maßnahmen wurden da getroffen? Denn man hatte die Pocken in Monschau vergleichsweise dann schnell im Griff.
Ja, es lag natürlich daran, dass es für die Pocken ja schon ziemlich lange, 150 Jahre ungefähr, eine Impfung gegeben hat. Die Pockenimpfung ist ja auch die allererste Impfung überhaupt gewesen, wo man das Prinzip des Impfens eigentlich wissenschaftlich erforscht hat. Interessanterweise über die Kuhpocken. Das ist eine verwandte Virusart, und wenn die Kuhpocken bei den Menschen ausgebrochen sind, dann erlebt man einen milden Verlauf, ist dann aber gegen die Menschenpocken immunisiert. Und das war eben englischen Ärzten Ende des 18. Jahrhunderts zum ersten Mal systematisch aufgefallen, dass Kuhmägde immer so schöne Gesichter hatten, weil sie eben ganz oft von den Pocken verschont blieben, weil sie schon durch den Umgang mit den Kühen immunisiert waren. Und dann hat man also aus den Kuhpocken ein Serum entwickelt und es auch nach der Kuh benannt. Kuh, lateinisch vacca, gab also den Namen für das Vakzin. Dieser Begriff, der heute in aller Munde ist, stammt also von der Kuh. Das ist also eigentlich übersetzt, heißt Vakzin-Kuhmittel. Und mit diesem Kuhmittel ist es dann gelungen, die Pocken eben in weiten Teilen der Welt zurückzudrängen. Und man hatte die Impfung. Das heißt also, als dann die Pocken ausgebrochen waren in Monschau, wurde sofort systematisch geimpft. Man konnte also auch noch nach Ausbruch der Krankheit, ungefähr 4-5 Tage nach Infektion, konnte man die Menschen noch immunisieren. Man hat also systematisch geimpft. Man hat alle Kontaktpersonen der ersten Patienten eben in Quarantäne geschickt. Man hat die Kranken isoliert. Und auf diese Weise ist es dann eben gelungen, in 10 Wochen diese Epidemie zurückzukämpfen, aufgrund des konsequenten Handelns und eben auch des guten Managements von Seiten der Ärzte, die dazu bestellt waren.
Nichtsdestotrotz waren die 10 Wochen eine angespannte Zeit in Monschau. Sie haben auch für den Roman vor Ort recherchiert und mit älteren Menschen gesprochen, die diese Pockenepidemie damals erlebt haben. Was haben die denn erzählt? Wie haben die diese Epidemie damals erlebt?
Einerseits wussten alle, dass die Pocken eine ernsthafte Krankheit waren. Man spricht davon, dass in ungeimpften Communities ungefähr 30%, manchmal sogar noch mehr, der Infizierten auch gestorben sind. Also jeder Dritte im Schnitt, also eine sehr, sehr hohe Rate. Und wer die Pocken überlebt hat, der hatte oft dann für den Rest seines Lebens ein entstelltes Gesicht aufgrund der Pockennarben. Und alle wussten also, die Pocken sind sehr, sehr ernst zu nehmen. Sie waren auch wahnsinnig leicht zu übertragen. Also da ist Corona sozusagen immer noch harmlos dagegen. Die Pocken haben sich über 10, 15 Meter an der frischen Luft unter Umständen verbreitet, auch über Fliegen zum Beispiel, die also bei Pockenkranken drauf saßen. Wenn die weitergeflogen sind, konnte auch über die Fliege das verbreitet werden. Also ist wirklich eine hochansteckende Krankheit gewesen. Alle nahmen es also ernst und gleichzeitig wurde mir immer wieder versichert, ging man davon aus, dass man es überleben würde. Was vielleicht auch daran lag, dass unsere Gesellschaft in den frühen 60er Jahren ja noch in einem ganz anderen Zustand, in einer ganz anderen Verfassung war, als es heute der Fall ist. Infektionskrankheiten waren dort noch viel verbreiteter. Die Menschen waren also gewöhnt, dass ständig irgendwelche Epidemien auftreten. Es gab Typhus-Epidemien, es gab Cholera-Epidemien, es gab auch noch Polio in den frühen 50er Jahren. Nach dem Krieg gab es eine ganz schlimme Polio-Epidemie, zum Beispiel in Deutschland. Das heißt also, die Menschen waren noch viel mehr gebeutelt. Das Gesundheitssystem war bei weitem nicht so ausgebaut wie heute. Und alle haben also dann natürlich viel mehr die Hilfsleistungen der Ärzte zu schätzen gewusst, als es heute der Fall ist. Es war eine gruselige Zeit, haben mir viele gesagt, aber man war auch so entschlossen, es durchzustehen. Aufruhr dagegen oder sowas gab es nicht.
Also man muss auch bedenken, der Krieg ist erst 17 Jahre her. Die Menschen wissen noch, was Not und Elend ist. Das ist ja auch eine ganz andere psychologische Situation.
Ja, genau. Das war mir auch ein Bedürfnis sozusagen, da die Gesellschaft korrekt irgendwie zu zeichnen. Ganz viele Menschen waren kriegsversehrt. Es liefen überall Krüppel rum, Leute ohne Arm, ohne Bein, Kriegsblinde. Die Gesellschaft im Ganzen hat eben viele Wunden gehabt. Es ist vielleicht auch kein Zufall, dass 62 Beuys ja seinen Lehrstuhl in Düsseldorf übernommen hat und dann angefangen hat, an seinem Konzept von Kunst zu arbeiten. Eine ganz berühmte Arbeit von Beuys heißt ja, zeige deine Wunde. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass Deutschland in dieser Zeit eben noch voller Wunden war, über die dann zwar nicht gesprochen werden durfte, aber die eigentlich offen zutage lagen.
Also diese Zeit lassen Sie natürlich auch in die Geschichte Ihrer Charaktere, Ihrer Personen in dem Roman einfließen. Da gibt es 4 zentrale Personen. Man kann fast von 2 Personenpaaren sprechen. Da sind der Fabrikdirektor Seuss und der Arzt, der Dermatologe Günther Stüttgen. Und da sind Vera Ritter, die Firmenerbin, und der junge Mediziner Nikolaos Spyridakis. Der Arzt Professor Günther Stüttgen, das ist jetzt eine reale Person. Und Stüttgen kennen wir schon aus Ihrem Vorläuferroman mit dem Titel Propaganda. Wer ist dieser Stüttgen und warum schenken Sie ihm so eine Bedeutung jetzt?
Also Stüttgen war eben eine Figur in Propaganda. Er taucht dort auf als ein Sanitätshauptmann, der mitten in der grausamsten Schlacht 1944 im Hürtgenwald amerikanischen Soldaten das Leben rettet, wie es sein Arztberuf, sein Ethos von ihm verlangt. Ihm folgend bin ich letztlich auch auf die Geschichte der Pockenepidemie gestoßen, denn seine Witwe hat mir eben erzählt bei meinen Vorrecherchen für Propaganda, ja, ihr Mann habe gar nicht so viel erzählt über seine Taten während des Zweiten Weltkriegs, hat eigentlich da einen Mantel des Schweigens darüber gebreitet, aber ich kann Ihnen sagen, dass er eben knapp 20 Jahre später eine Pockenepidemie zurückgekämpft hat. Und das wusste ich dann schon. Und dann kam Corona und hat dieses Wissen, das bei mir irgendwo verborgen lag, dann plötzlich wieder aktiviert. Und ich bin der Sache nachgegangen und habe dann eben gesehen, dass da eine Generation, für die Stüttgen steht, dass da eine Generation von Leuten in dieser Zeit in Deutschland tätig war, zu der zum Beispiel auch Helmut Schmidt gehört oder eben Josef Beuys. Also das war diese Generation von 40-Jährigen, die den Krieg erlebt hatten noch und die entschlossen waren, ein neues Kapitel der deutschen Geschichte aufzuschlagen. Und dafür steht eigentlich Günter Stüttgen, jemand, der sein Ethos des Mediziners ganz nach vorne stellt, der seine Pflicht tut, der darüber keine großen Worte verliert, das für eigentlich selbstverständlich erachtet. Und dieser Generation wollte ich auch mit ihm so ein bisschen ein Denkmal setzen. Die haben ja unser Land dann in dieser Zeit auch wesentlich geprägt. Und abgesehen davon ist er eben eine faszinierende, heldenhafte Figur, der aber eben auch ganz menschliche Züge hat und deswegen natürlich sehr, sehr lohnend als Romanfigur.
Und ihm gegenüber steht der Geschäftsführer der Fabrik Rita im Kreis Monschau, Richard Seuß. Und da kommt wieder die Vergangenheit mit in ihren Roman, fließt die ein. Dieser Richard Seuß, der ist in den Nationalsozialismus verstrickt gewesen.
Ja, wie weite Teile der deutschen Industrie eine unwahrscheinliche Kontinuität eigentlich erlebt haben. Also in den 40er Jahren noch Wehrwirtschaftsführer und natürlich ganz wichtig für die Kriegswirtschaft. Dann hat die deutsche Industrie es verstanden, die enormen Gewinne, die sie während des Krieges gemacht haben, das darf man irgendwie gar nicht vergessen, das wurde ja alles bar bezahlt mit dem geraubten Geld natürlich, aber die Industrie wurde entlohnt, die haben es dann verstanden, sehr oft dieses Kapital über die Schweiz dann auch zu sichern oder in Grundstücken und dann nach dem Krieg eigentlich mehr oder weniger unvermittelt weitergemacht und die vormaligen Wehrwirtschaftsführer, so hießen diese wichtigen Manager im Dritten Reich, wurden dann eben alle zu Unternehmensmanagern des neuen amerikanischen Typus und die wurden auch nicht behelligt, sondern man brauchte die ja und die suchten dann eben ganz selbstbewusst ihren Platz zwischen den alten Eigentümerfamilien und den Arbeitern, entstand so diese neue Schicht des Managers. Diesen Typus mal so zu beleuchten, das war mein Interesse bei der Figur von Richard Seuß.
Und dann gibt es, Ihr Roman ist auch ein Liebesroman, dann gibt es die zwei Jüngeren, Vera, die Fabrikerbin, und den jungen griechischen Arzt Nikolaos Spyridakis. Das ist ja fast wieder abenteuernde Liebesgeschichte. Spyridakis kommt daher, er muss den Drachen, das sind die Pocken, besiegen, um seine Geliebte zu erobern. Das ist auch ein Liebes- und Abenteuerroman, Ihr Buch, oder?
Ganz genau. Es ist sogar präziser noch gesagt, eigentlich das Modell des Ritterromans, dem ich da gefolgt bin. Ich habe mir diese Geschichte angeschaut. Da ist Monschau in der Eifel wirklich ganz malerisch, idyllisch gelegen im Tal der Ruhr, am Wildwasser. Liegt da also so drin, wie so ganz verwunschen. Dann gibt es diese große Fabrik, die sie auch in Wirklichkeit eben gibt. In Wirklichkeit sind es die Junkerwerke. Und diese Fabrik ist fast eben wie so ein Königsschloss, liegt ganz zentral, alles dreht sich um diesen Betrieb. Dort ist ein Übel ausgebrochen und es kommen eben dann von weit her geschickt von der Landesregierung eben zwei Mediziner, es könnten eben auch zwei gute Zauberer sein oder eben zwei Ritter. Die schlagen das Übel zurück und natürlich lernt der jüngere Ritter, während er eben tapfer kämpft, dann die Prinzessin kennen und im Ritterroman geht es natürlich immer um die Minne. So bin ich diesem Modell eigentlich sehr, sehr gerne gefolgt. Auch nicht zuletzt, weil ich eben mit einem der Zeitzeugen noch sprechen konnte, der damals als junger Arzt dabei war. Und der hat mir eben so ein Bild geschildert, wie das für ihn selbstverständlich war, hinzugehen. Dass es für ihn auch keineswegs gefährlich erschien, sondern das war einfach Teil dessen, was er machen wollte. Er hat Medizin studiert, um Menschen zu helfen und da ist eine Epidemie und natürlich hat er gesagt, bin ich hingegangen. Ich habe mir da nichts dabei gedacht, sondern ich habe das als eine sportliche Herausforderung gesehen und von dieser Warte aus wollte ich eigentlich den Stoff anpacken. Also nicht nur düster, das ist bestimmt auch ein bisschen bedrohlich, das muss ja irgendwo sein, sondern eben auch wacker. So ist dann insgeheim auch ein veritabler Ritterroman draus geworden, ja.
Da gibt es viele Parallelen. Sie verpassen dem jungen griechischen Arzt auch eine Art Ritterrüstung. Ja. Das ist die Rüstung eines Stahlkochers, um sich vor der Epidemie zu schützen. Und zu Hofe gibt es kein großes Fest, aber es gibt eine Karnevalsszene, eine Karnevalsparty. Karneval in Zeiten von Pocken in einer Kneipe. Wie war das denn möglich?
Im Kreis Monschau waren sämtliche Karnevalsveranstaltungen abgesagt. Aber natürlich sind die Monschauer und sogar solche, die eigentlich zur Quarantäne verurteilt waren, dann das ein oder andere Mal ausgebüxt. Auch das ist mir bestätigt worden, ist mir erzählt worden von Zeitzeugen. Und so war es eben so, dass natürlich außerhalb des Kreises Monschau der Karneval stattgefunden hat. Und dann sind eben viele Monschauer heimlich verkleidet, wie es beim Karneval ja auch nicht unüblich ist, dann eben in den Kneipenkarneval gegangen. Bei mir gibt es einen Pockenkarneval in Düren. Es stellt sich dann eben raus während des Festes, dass irgendwie fast die Hälfte der Besucher aus dem Kreis Monschau ist.
Und ich muss sagen, in diesem Buch gibt es eine der authentischsten Kneipenkarneval-Szenen, die ich je gelesen habe. Mhm. Also wer überhaupt mal den Kneipenkarneval im Rheinland erlebt hat, weiß, genau so ist das heute auch noch in den Kneipen. Natürlich in der besonderen Situation 1962 in Monschau. Da schreiben Sie dann auch, das Spezielle dieser Karnevalsparty ist, Sie schreiben, die Pocken machten das alles noch unheimlicher und grotesker, aber wohl genau deshalb auch ein wenig magisch. Und weiter erzählen Sie von der Entschlossenheit, dem unvermeidlichen eigenen Tod entgegenzusehen und dabei noch eine grimmige Freude zu empfinden. Die Apokalypse besingenden Twents, ja, das hat schon fast von so einer Art Totentanz, diese Ausgelassenheit im Angesicht des Todes, oder?
Der Karneval, wenn man ihn so genauer anschaut, thematisiert ja diese Dinge auch intern. Also dieser grimmige Humor, der in vielen Karnevalsliedern aufkommt, eben denken Sie nur an den Hit von 62 im Pockenkarneval. Am 30. Mai ist der Weltuntergang. Wir leben nicht mehr lang, wir leben nicht mehr lang. Das haben Sie da gesungen aus voller Brust. Und das ist ja nun Bedingung des menschlichen Lebens, ist, wir sind alle sterblich und vorher trinken wir noch einen. Und das scheint mir dann so ein bisschen auch die Essenz zu sein vom Karneval. Da gibt es ja dann auch den Nubbel, der verbrannt wird. Und dann ist eben die Trauer angesagt. An Ostern die große Wiederauferstehung. All das gehört zum Karneval. Also das Leben und Wiederauferstehung, Geburt und Tod sind da irgendwo zusammengebracht. Deswegen ist es eben so ein Weltkulturerbe, sage ich mal, dieses Brauchtum. Nicht zuletzt hat Goethe den ja auch so gelobt, weil er eben nicht bloß reines Besäufnis ist, sondern eben auch eine philosophische, menschliche Tiefe hat. Im Sommer 20 habe ich diese Karnevalsszene geschrieben und da war natürlich nichts mit Party. Und ich habe dann schon meine eigene Sehnsucht nach einem Fest, nach einfach irgendwo reingehen, mit Menschen vollgestopfte Kneipe zu gehen und einfach Kölsch zu trinken, mit wildfremden Leuten zu reden und zu tanzen. Ich habe das halt so ein bisschen ausgelebt. Also für mich war das auch eine Art von Ventil für meine eigenen Sehnsüchte. Vielleicht ist es deswegen auch so herzig geworden.
Da steckt viel drin von diesem, solange man noch am Leben sind, am Lache, Krieche, Tanze sind. Das ist so der Tenor vieler Karnevalslieder dann auch.
Ja, aber das macht den Karneval, finde ich, eben auch so groß und so menschlich. Es ist eben nicht nur der Rausch, da ist eine menschlich-philosophische Dimension drin.
Was natürlich auch in der Eifel eine Rolle spielt, hier im Domradio müssen wir das ansprechen, ist das Katholische. Mhm. Die Menschen dort sind sehr katholisch, damals 62 sowieso sehr katholisch. Da gibt es auch eine, ja, in der Architektur des Fabrikbesitzerhauses Ritter gibt es auch eine Eigenart. Oben auf dem Dach gibt es einen Astronomieturm mit Teleskop. Da kann man in die Sterne schauen. Und dann ganz unten im Keller gibt es eine Kapelle mit eigener Küsterin. Was hat es denn damit auf sich?
Ich wollte natürlich die Eifel wirklich als Kulturlandschaft so beschreiben, wie sie ist. Einerseits die armen Eifler Bauern, die Wälder, die Tradition so dieses Bauerntums. Andererseits eben die große Tradition der Klöster dort und die irrsinnige Bedeutung des Katholizismus als eine Macht, wie es keine zweite gibt dort in der Eifel. Und zum Katholizismus gehört, ich bin ja selber aus Bayern und auch katholisch getauft, gehört ja auch so dieses Spiel, dass man so eben auch natürlich ein bisschen sündigen muss immer wieder mal, dass man da nicht anders kann und dass man dann aber natürlich Vergebung bekommt. Und der Astronomieturm ist ja errichtet worden von dem Gründeronkel dieser industriellen Dynastie, Bernhard Ritter. Und dem hat man halt nachgesagt, dass er eben auch ein Schützenjäger war. Und der benutzt das Teleskop nicht nur für die Sterne, sondern auch angeblich, um zu schauen, was da so in den Häusern seiner Angestellten passiert. Und so dieses Wechselspiel aus Sünde und der Bitte um Vergebung scheint mir irgendwie auch so ein bisschen dazu zu gehören. Und so hat er eben zu seinem Astronomieturm unten sich eine Kapelle gebaut, also quasi die Vergebung dann schon in sein eigenes Haus mit reingeholt. Und ja, schien mir einfach eine sehr treffende Beschreibung zu sein. Da gibt es eben so ein Sprichwort in der Eifel, da heißt es eben, da wo Gott eine Kirche baut, setzt der Teufel eine Kapelle daneben.
Also das spielt auch schon eine Rolle. Also der tief verwurzelte Glaube, der Katholizismus, wie man mit so einer Epidemie umgeht, hat das auch Auswirkungen auf den Umgang, auf die Ängste, auf die Sorgen, die die Menschen haben im Angesicht so einer Epidemie?
Eine Stelle, die ja vorkommt, ist eben so ein alter Eremit. Der heißt so, das ist halt ein alter Mann, der halt alleine mit seinen Tieren auf so einem kleinen Mini-Bauernhof lebt und den es eben auch erwischt hat. Und der liegt halt im Krankenhaus. Naja, sein Weg damit umzugehen ist eben zu sagen, wenn ich hier rauskomme, dann gehe ich nach Echternach springen. Und das war auch so was, was ich dann gelernt habe in der Beschäftigung mit der Eifel und eben diese Beziehung nach Echternach. Also das ist scheinbar da für Monschau so der große Wallfahrtsort gewesen. Oder ist es vielleicht noch Echternach in Luxemburg, wo es eben diese Echternacher Springwallfahrt gibt, wo man sagt, vom ganzen Vorgang her, ja, ekstatischer, ganz besonderer Ort, wo also diese Springprozession stattfindet, die die Leute in Trance versetzt und eben ein Riesenereignis ist. Und zu sagen, wenn ich gesund bleibe, wenn ich hier wieder rauskomme, dann gehe ich springen, das ist vielleicht eine Art, wie der Eifler mit sowas umgeht.
Und da lassen Sie auch die alte Welt auf die neue treffen. Es gibt da diese Szene, da liegt der Patient 37, das ist der Eremit, der liegt im Krankenhaus und begrüßt den Arzt Stüttgen, also der für Wissenschaft, Naturwissenschaft steht. Dann sagt der Eremit, hochheiligste Dreifaltigkeit, Gott, Vater und Sohn und Heiliger Geist, ach, schütze mich in aller Not vor Feuer, Wasser, schnellem Tod. Und dann verspricht er eben, wie Sie es gerade sagten, wenn er überlebt, die Wallfahrt nach Echternach zum heiligen Willibrod zu machen. Und daraufhin sagt Stüttgen, das ist interessant, gewiss eine gute Idee. Das ist so ein bisschen distanziert, aber auch respektvoll, oder?
Also ich denke, dass Stüttgen so ein Mann war, der gesagt hat, also wenn es nicht unbedingt nützt, dann muss es auf jeden Fall nicht schaden. Und letztlich ist es ja so, dass der Mensch immer eine Einheit bildet oder bilden soll aus eben Körper und Geist. Und wenn jemand sich hingezogen fühlt und eine Wallfahrt anstrebt und da dran denkt und es für ihn ein Licht setzt am Ende des Tunnels seiner Krankheit, dann ist es doch bestimmt gut, ja, sich so ein Hoffnungszeichen selber irgendwie zuzulassen.
Und nahezu bewundernd schreiben Sie auch über die Rotkreuz-Schwestern, die die wochenlange Isolation klaglos auf sich nehmen, um die Kranken zu pflegen. Ja, das waren damals auch die Helden in der Pandemie, die das so selbstlos wie selbstverständlich auf sich genommen haben,
oder? Ja, unbedingt. Und das war natürlich auch so eine Intention. In dem ganzen Roman sind ja nun einfach zwei Ärzte, die eine ganz wichtige Rolle spielen. Und natürlich waren bei der Pockenepidemie in Monschau natürlich sehr viel mehr Ärzte und Personal beteiligt. Also ich habe da jetzt nicht alle würdigen können, aber ich wollte dem medizinischen Personal, den Ärzten und den Schwestern überhaupt ein Denkmal setzen. Also ich meine, das merkt man dann eben, wenn es einem selber mal schlecht geht, wenn man irgendeine Krankheit hat und man geht zum Doktor und der weiß, was einem fehlt und kann einem helfen, wie dankbar man dann ist. Also mir geht es auf jeden Fall so und jeder Schwester, die einem hilft, ist man dankbar. Und jetzt sehen wir eben, wo wir so eine große Krise haben, die eben unser Gesundheitssystem einfach massiv unter Druck setzt, wie viele Leute da eben einfach Tag und Nacht reingehen, ihre eigene Gesundheit und aufs Spiel setzen, um ihre Arbeit zu tun und anderen zu helfen. Und die sind ja nun auch bedauerlicherweise von Teilen unserer Gesellschaft eben enormer Kritik ausgesetzt und enormem Druck, wo man sagt, also man versteht zum Teil die Welt ja nicht mehr, wenn man sich die Vorwürfe zum Teil anhört, die eben da gemacht werden. Und ich wollte eben ganz klar sagen, also ich danke euch Schwestern, euch Ärzten, dass ihr für uns da seid.
Soweit das jetzt möglich ist, sind Sie mit Ihrem Buch auch auf Lesereise. Wie ist das denn bislang, die Reaktion auf Ihren Roman? Näher dran an dem Thema, das uns alle beschäftigt, kann man doch gar nicht sein, oder?
Ja, es geht ja auch jetzt alleine nicht nur um die Pocken, sondern eigentlich um das, was die Menschen dabei erleben. Und so ist also diese Epidemie eine Art von Medium, ein Mittler, das eben vielen Leuten hilft, auf unsere eigene Gegenwart eben zu schauen und so diese Erleichterung zu verspüren, die eben, wenn man was liest, wenn man eine Darstellung hat von etwas, wo man sich selber wiederfindet und trotzdem ist es ja nicht dasselbe, da kann man eben so ein bisschen Abstand nehmen und reflektieren. Und das ist eben, was scheinbar vielen Menschen im Augenblick tatsächlich gut tut. War natürlich meine Hoffnung, dass es eben Leute erreichen könnte. Und scheint jetzt so der Fall zu sein, natürlich eine sehr schöne Erfahrung.
Ohne jetzt, weiß Gott, nicht den großen pädagogischen Zeigefinger schwingen zu wollen, aber gibt es denn etwas, was wir aus der damaligen Zeit ja sowas wie lernen können, was unseren Umgang mit Corona betrifft, zum Beispiel die Diskussionen um Lockdown oder die Impfpflicht oder Ähnliches, um nur zwei Beispiele zu nennen?
Man kann einfach den Gesamtprozess sehen. Also die Monschauer Epidemie war halt so ziemlich am Ende schon der 160, 170 Jahre währenden intensiven Beschäftigung mit den Pocken nochmal ein letzter Ausbruch in Deutschland und die USA und die Sowjetunion, die beiden führenden Großmächte, die ja verfeindet waren und im Kalten Krieg gegeneinander standen, haben dann eben zu dieser Zeit auch begonnen, zum ersten Mal auch wieder zusammenzuarbeiten und zwar eben, um die Pocken auszurotten. Das war das erste große gemeinschaftliche Projekt der Welt. USA, UdSSR haben die WHO beauftragt, die Pocken zu eradizieren, so hieß es eben, sie auszurotten. Und das ist dann auch geglückt. 1979, 80 war es dann soweit. Man kann also in der Beschäftigung mit den Pocken lernen, was die Menschheit alles zusammenbringt, wenn sie tatsächlich zusammenarbeitet. Und das ist das, worüber man eigentlich jetzt nachdenken sollte, wenn man an die Pocken denkt.
Vielen Dank, Steffen Kopetzky. Seinen Roman Monschau kann ich Ihnen nur aus vielerlei Gründen unbedingt ans Herz legen. Sie erfahren darin viel über die frühen 60er Jahre, eine Umbruchszeit, eine Aufbruchszeit, auch über eine Epidemie, die damals die Region Monschau in der Eifel erschüttert hat. Wie war das damals und welche Parallelen gibt es zur Corona-Pandemie heute? Monschau heißt der Roman, unbedingt lesen. Erschienen ist das Buch im Verlag Rowohlt Berlin. Es hat 350 Seiten, kostet 22 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.